Am 23.04.2024 hat der Bundesgerichtshof Amazon in einem wichtigen Urteil als marktmächtiges Unternehmen bewertet. Das Bundeskartellamt hat unter anderem die Aufgabe, den Missbrauch von Marktmacht zu verhindern. Und die meisten Markenhersteller sehen sich heute gegenüber ihren großen Handelspartnern, Handelsketten, Einkaufsverbünden, aber vor allem auch gegenüber Amazon in einer eher schwachen Position. Jammern ist aber keine Strategie, und wenn du eine Strategie entwickeln möchtest, dann ist es wichtig zu verstehen, auf welchem Boden wir uns heute bewegen. Deshalb arbeite ich in dieser Folge mit Markus Nessler zusammen aus, was sind die Ursachen für diese Begebenheit und welche Chancen und Risiken gehen vor allem für produzierende Unternehmen aus der Bewertung von Amazon als marktmächtiges Unternehmen einher. Jetzt kommt das Intro und dann geht's los. Herzlich willkommen zu Handelsrouten 2.0, dem E-Commerce-Podcast für Markenhersteller und Amazon-Vendoren. Heute wieder mit einem Gast, Markus Nessler, Rechtsanwalt, der Experte in Deutschland für die Gestaltung, Umsetzung und Durchsetzung zeitgemäßer Vertriebssysteme und die Verhandlung mit nachfragemächtigen Abnehmern. Hallo Markus, willst du dich selbst noch mal kurz vorstellen?
Hallo Frank, vielen Dank, dass ich hier heute dabei sein darf. Ja, eben, mein Name ist Markus Nessler, ich bin Rechtsanwalt und bin ausgewiesener Experte für europäisches Wettbewerbs- und Kartellrecht. Und aufgrund meiner Erfahrungen, die ich eben in einer Vertriebsabteilung von einem Elektrowerkzeughersteller und in den Marketingabteilungen von einem Automobil- und einem Lebensmittelhersteller gesammelt habe, sehr praxisorientiert unterwegs, und ich begleite eben meine Mandanten jetzt schon seit über 25 Jahren bei der Gestaltung und der zukunftsfähigen Ausrichtung ihrer Vertriebssysteme und ihrer Bezugskonditionssysteme. Ich habe über 70 selektive Markenvertriebe oder über 70 Markenvertriebe jetzt bei der Planung und Gestaltung ihrer meist selektiven Vertriebssysteme unterstützt. In 15 Branchen der Konsum- und Gebrauchsgüterindustrie, und einige 10.000 Händler haben einen Vertrag von mir unterschrieben.
Ja, beeindruckend.
Ja, das stimmt.
Und und es ist vor allem am Zahn der Zeit, weil es hat sich, so können wir gleich reinsteigen, es hat sich halt was geändert in den letzten 20 Jahren in Bezug auf die Handelslandschaft, was dann Auswirkungen auf die Vertriebsstrategie von Markenherstellern eigentlich haben sollte. Aber man klebt ja gerne am Status quo. Und gehen wir mal rein mit der Frage, was siehst du an was sind die einflussreichsten Veränderungen in den letzten 20 oder 30 Jahren, die noch nicht in den Vertriebsstrategien berücksichtigt sind?
Also, als ich vor 25 Jahren angefangen habe, damals in der Eisenwarenbranche, möchte ich mal sagen, da gab es noch eine Vielzahl von Einkaufskooperationen, es gab eine Vielzahl von stationären Händlern, und es gab damals auch schon Amoken, möchte ich sie mal nennen, die irgendwie die Dinge auf eine sehr eigene Weise betrieben haben. Aber es waren lokale Punkte, die irgendwie mal für Stress in einer Vertriebsabteilung eines Markenherstellers gesorgt hat. Zwischenzeitlich gab es eine Oligopolisierung auf der Nachfrageseite, also die Einkaufskooperationen haben sich dramatisch reduziert, sind immer weniger geworden. Es sind Großflächenhandelsunternehmen in allen Branchen immer größer geworden, immer marktmächtiger geworden. Und dann kam eben auch noch der Onlinehandel dazu. Und dieser Onlinehandel hat eben für eine ubiquitäre Transparenz hinsichtlich Preisen und Verfügbarkeiten gesorgt. Und
Ich versuche mal, ich will nochmal ubiquitäre. Das heißt, also A, das, was ja jeder gesehen hat, die Innenstädte sehen anders aus. Es gibt auf der einen Seite diese kleineren Läden, das ist aber schon jetzt von Tante-Emma-Laden zu Supermärkten, zu Hypermärkten, zu Online-Märkten. Das ist die eine Entwicklung und da wurde Marktmacht dann gebündelt, ne? Also aus dem Diversen. Das heißt wahrscheinlich, dass der Großhandel da immer weiter oder eine immer kleinere andere Rolle angefangen hat zu spielen und auf der anderen Seite dann marktmächtige Player dann entstanden sind.
Na, so möchte ich es, das kann man so auch sehen. Ich wollte in eine andere Richtung gehen. Ich wollte sagen, dass eben praktisch die Entscheider auf der Einkaufsseite, die darüber befinden, ob einer in einem Sortiment stattfindet oder nicht, ein Hersteller immer weniger werden. Und wenn man sich's mit einem von denen verscherzt, ist das Risiko, dass man ein insgesamt großes Problem hat, sehr, sehr groß. Gell? So. Das führt dazu, dass dass eigentlich die Markenvertriebe auf Herstellerseite immer flexibler werden sollten. Das Gegenteil nach meiner Beobachtung aber der Fall ist, sondern dass die an diesen wenigen Einkäufern oder Einkaufskooperationen oder Handelsformationen festhalten und sagen, oh, wir dürfen jetzt ja nichts machen, weil wenn wir da rausfliegen, haben wir ein Riesenproblem. Und so baut sich ja im Übrigen Nachfragemacht auf, weil die Gegenseite weiß, dass wenn der bei denen nicht zum Abschluss kommt, der Lieferant, dass er dann ein Riesenproblem hat. Und dieser Punkt, den wir jetzt erreicht haben, dass wir auf der einen Seite marktnachfragemächtige, stationär getriebene Handelsformate haben und auf der anderen Seite nachfragemächtige, online getriebene Handelsformate und die Herstellervertriebe in der Regel aber nicht bereit sind, sich auf die damit einhergehenden veränderten Spielregeln einzustellen. Das ist das Problem.
Und von der anderen Seite, da wo ich hin wollte, ich wollte jetzt nochmal in die andere Seite, die der Konsument sieht, dann zielen, so um das nochmal plastisch klarer zu machen, was da draußen los ist. Und da geht es zum einen, hast du beschrieben, dass es eine Oligopolisierung gibt, also immer weniger Verkaufspunkte oder Spieler am Markt. Und auf der anderen Seite eine viel höhere Transparenz. Und das ist ja der zweite wichtige Aspekt, den ich in den Vertriebsstrategien immer wieder wahrnehme, der überhaupt nicht berücksichtigt ist, dass man jetzt mit seinem Smartphone permanent jeder Konsument in jedem Moment in seiner Hosentasche Zugriff auf den Preis zu dem Artikel, den er vor sich liegen sieht, hat und auch nutzt. Und es kauft keiner beim günstigsten. Früher ist man in der Innenstadt, da gab es dann zwei Sportgeschäfte. Da hat man noch geguckt, okay, gibt es die Schuhe da oder da im Schaufenster und hat dann entschieden. Du gehst aber nicht, in der Regel nicht, wenn beide darum werben, jetzt online, wenn alles auf einen Punkt läuft, gehst du nicht zum zweitgünstigsten. Das heißt, diese Preistransparenz, dass die zugänglich ist bei Konsumenten, das verändert den Markt brutal. Und das ist dann das Klagen des Handels. Oh, die kommen hier nur zum Stöbern und lassen sich beraten. Und dann gehen sie wieder. Das hat, glaube ich, die Phobis in den Ende der 90er immer geklagt. Ja, aber es ist so. Es ist keiner bereit, einen zweitgünstigsten Preis zu zahlen. Und das bedeutet dann, das, was du gerade beschreibst, das muss ja zurückgespiegelt werden in die Vertriebsstrategie der Markenhersteller. Und das bedeutet dann aus der Brille diese Situation. Ja.
Ich glaube, man wird akzeptiert auch den zweitgünstigsten. Also ich zum Beispiel tue das unter bestimmten Voraussetzungen. Ich möchte aber nochmal auf dein Schaufenster dem Sportfachgeschäft sprechen, zurückkommen, das du gerade angesprochen hast. Und zwar, das ist ein sehr gutes Beispiel. Früher ist man in die Stadt gegangen, in das Sportfachgeschäft und hat sich auf die Sortimentskompetenz des Fachhändlers verlassen. Man ist zu dem einen hingegangen, wenn man ein bisschen hochwertigere Sachen haben wollte, oder vielleicht technisch orientierte Sachen. Und zu dem anderen ist man gegangen, wenn es halt irgendwie billig sein sollte oder wenn es modisch sein sollte oder sonst was. Jeder Händler hatte eine Sortimentskompetenz und die Endkunden haben das aufgrund der Werbung und der Tradition dieses Händlers auch gelernt und gewusst. Heutzutage ist es doch so, dass ich zu einem Händler, zu einem stationären Händler hingehe, dann hat er entweder das Produkt nicht in meiner Größe oder nicht in meiner Farbe da, gell? Und sagt zu mir, ja, das muss ich bestellen. Wenn das bestellen muss, muss ich ja nochmal in die Stadt fahren und da hingehen. Dann bestelle ich es doch gleich lieber selber im Internet in der Farbe und in der Größe, die ich haben möchte, und es kommt zu mir nach Hause. Das ist,
Auswahl.
das bedeutet also, der stationäre Handel hatte früher eine ganz andere Rolle und eine ganz andere Wertschätzung als heute. Auch früher war es eben so, der hatte das Lager verfügbar da. Ich bin in den Laden reingegangen, habe es ausgesucht, gekauft und mit nach Hause genommen. Heute sind die Online-Händler und die Versand- und Logistikwege so schnell, dass es ja für mich in der Regel keine Rolle spielt, ob ich es gleich mitnehmen kann oder ob es mir dann in den nächsten ein, zwei Tagen zugeschickt wird. Und jetzt kommt der Grund, warum bin ich zum Beispiel bereit, einen höheren Preis zu akzeptieren, wenn ich zum Beispiel bei einem Händler einkaufe, von dem ich weiß, dass, wenn es mir nicht gefällt und ich es zurückschicken möchte, das Retournieren der Ware und die Rückerstattung des Kaufpreises kein Problem ist. Wir haben jetzt zum Beispiel meine Frau und ich haben hier was, wir wohnen auf dem Land und deswegen sind wir eigentlich Online-Heavy-User, kann man sagen. Wir haben da was bestellt. Wie sich herausgestellt hat, war die Produktbeschreibung des Online-Händlers ein großer Online-Händler, mit dem ich schon diverse Brieffreundschaften hatte, der sich das jetzt auch dann mehrfach wird anhören müssen, diese negative Erfahrung, die ich hier selber gesammelt habe, mangelhafter Produktbeschrieb, schikanöser Rückabwicklungsprozess, wenn man es jetzt zurückschicken möchte, und dann auch noch Rumgezicke bei der Erstattung des gezahlten Kaufpreises. Ja? Also bei dem kaufe ich nie wieder, egal ob er der günstigste ist oder nicht. Gell? Und von daher ist es eben so, das Rollen- und Kräfteverhältnis zwischen Händler und Lieferant hat sich verändert und das Rollen- und Kräfteverhältnis zwischen Endkunde und Händler hat sich verändert. Und in diesem Spannungsverhältnis zwischen den sich verändernden Rollenverhältnissen muss ein Markenhersteller seinen Vertrieb neu organisieren, um Teil der Kaufentscheidung zu werden und Teil der Kaufentscheidung zu bleiben.
Ja, ich will es nochmal greifen. Diese Veränderung ist ja vor allem von einem früher, für einen, jetzt aus der Brille von einem Hersteller, von einem produzierenden Unternehmen, gab es früher eine Kette, eine Lieferkette bis zum Endkunden. Und jetzt haben wir hier den Faktor Preis, den Faktor Warenverfügbarkeit, den du gerade gesagt hast. Das heißt, der Konsument akzeptiert das so nicht mehr. Und er hat einfach weil er andere Möglichkeiten mit seinem Smartphone hat. Dadurch haben wir jetzt auch im Markt immer mehr das ist den meisten nicht bewusst, eine Situation, wo man nicht mehr eine Kette hat von Hersteller, Großhändler, Handel und Kunde, sondern eine Matrix, in der jetzt noch Marktplätze da sind, auf der der Hersteller steht, auf denen der Handel seine Produkte dem Endkunden anbietet und der Endkunde unter Umständen auch sogar aus Retouren, wo alle aufeinandertreffen. Das heißt, ich bin als produzierendes Unternehmen gleichzeitig Partner, wie aber auch Wettbewerber von meinen Handelspartnern geworden. Und das Verständnis haben viele immer noch nicht. Und das braucht einfach eine zeitgemäße Vertriebs- und Preisstrategie, sonst geht man darin unter, weil beim Endkunden ist eine hundertprozentige Transparenz auf den Preis und auch beim Einkäufer des Handels ist eine hundertprozentige Transparenz des Straßenpreises auf seinem Smartphone. Also es akzeptiert keiner mehr schlechtere Konditionen. Aber jetzt in der Folge hier würde ich gerne noch mal vor allem auf einen Spieler, will ich fast sagen, der Spieler ist falsch. Ich will auf Amazon kommen und die Rolle von Amazons wachsender Marktmacht und den Auswirkungen davon. Also Amazon hat ja die neuesten Zahlen des IFH sagen, dass, lass mich lügen, es waren über 65% des Online-Umsatzes in Deutschland kommen über Amazon. Das heißt, 35% teilen sich noch die alle anderen. Und da sind dann gut die Großen mit drin, von eBay über IKEA, Zalando, Baumärkte, die vielen hunderten kleine Shops und so weiter. Die sind alle in diesen restlichen 35% drin. Amazon 65. Das heißt, in bestimmten Warengruppen ist es wahrscheinlich noch mehr. Und ich weiß, bei vielen Markenherstellern nimmt Amazon mittlerweile, ist es der größte Kunde. Bei den meisten, die ich kenne, ist es der größte Kunde in den meisten Branchen. Und jetzt stellt sich da die Frage, wie groß ist das denn? Was ist denn mit dieser Marktmacht? Was hat es denn mit der Marktmacht auf sich? Wie ist da die Rechtslage? Ich habe mal gefährliches Halbwissen gehört in den USA, dass man Amazon da irgendwo als marktübermächtiges Unternehmen mal für eine Zerschlagung vorschlagen wollte, das aber nie geklappt hat, weil man ihnen nicht nachweisen konnte, dass Endkunden Nachteile durch Amazon haben. Ist jetzt keine Ahnung, ob es eine Urban Legend ist oder stimmt, aber das ist das, was ich gehört habe. Aber das Problem, dem Amazon sicherlich konfrontiert ist, ist die zu große Marktmacht. Und wie verhält sich das aus deiner Sicht? Weil du bist ja im Kartellrecht zu Hause.
Ja, also es ist wie beim Wellenreiten, gell? Große Wellen an sich sind nicht böse, man muss sie halt reiten können. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und und so eine Welle wie jetzt Amazon, die sind ja auch nicht von heute auf morgen zu dem geworden, was sie sind, sondern die sind es deswegen geworden, weil auf der einen Seite es die Industrie als Ganzes zugelassen hat, gell? Weil es politisch und auch damit kartellpolitisch gewollt war, und weil die Amazon-Leute eben wirklich viele Dinge richtig machen. Ja? Also sie haben ein breites Sortiment, sie haben einen einfachen gelernten Ablauf. Sie sind sehr kulant in der Rücknahme von Waren. Die Rückerstattung funktioniert hervorragend. Also alle diese Punkte, die ich vorhin angesprochen habe, die sehr, sehr ärgerlich sein können, laufen dort sehr gut. Und zwischenzeitlich haben die natürlich eine gewisse Größe bekommen. Und diese Größe ist halt, ja, dem versucht man jetzt, nachdem man politisch eigentlich den Online-Preisdruck forciert und maximiert hat, wo es ging, versucht man jetzt einzufangen. Und dafür gibt es ein paar europäische Gesetze oder Verordnungen, nennen wir sie mal. Das ist einmal dieser viel zitierte Digital Markets Act, DMA, oder die Platform to Business Richtlinie oder die Spruchpraxis des Europäischen Gerichtshofs und auch der deutschen Gerichte zum Thema virtuelle Schaufenster und die Möglichkeit, dass man Doppelpreissysteme einrichten kann. Ja, also man versucht jetzt sozusagen diese übermächtigen Spieler wieder einzuhegen. Oder in Deutschland gibt es so eine Sonderregel, das ist der Paragraph 19a GWB, mit dem eben praktisch besonders marktmächtige Unternehmen dann eben, zu denen auch Amazon jetzt gerichtlich festgestelltermaßen zählt, wo dann diese besonders großen Unternehmen dann eben beobachtet und reglementiert oder sagen wir besser domptiert werden könnten, theoretisch.
Also Amazon ist festgestellt gerichtlich als marktmächtiges Unternehmen und das hat Auswirkungen.
Ja, das hat Auswirkungen. Also das Bundeskartellamt hat es jetzt in aktuellen Verfahren eben auch wiederholt festgestellt, dass die ein Unternehmen sind, das eben hier insbesondere diesem 19a GWB unterfällt. Und was eben dazu führt, dass die sehr sorgsam mit ihrer Nachfragemacht umgehen müssen. Ja, also Amazon wie andere auch. Ja, es gibt andere Unternehmen auch, für die das gilt. Und die müssen eben sorgsam mit ihrer Nachfragemacht umgehen. Und das führt dazu, dass Markenhersteller, wenn sie denn in der Position sind, das auch geltend zu machen, eben auf bestimmte Rechte bestehen könnten und eben auch bestimmte Zusagen eigentlich aus juristischer Sicht nicht machen müssten.
Das heißt, also spannend ist ja, ich glaube, dass historisch gewachsen ja die Kartell, oder das Kartellamt eigentlich sich eher als Partner des Handels gesehen hat, um zu verhindern, dass da Angebotsmonopole zu mächtig werden. Aber Stand 2025 in der Konsumgüterhandelslandschaft sieht es, glaube ich, andersrum aus. Und das heißt, das Kartellamt ist dem auch gefolgt und sieht jetzt auch in den Handelsunternehmen hier diese Marktmacht. Und die Gefahr ist, glaube ich, auch hier ja viel
Also
oder genauso angesetzt.
ich möchte es vielleicht in meinen Worten ausdrücken. Also nach meinem Verständnis war es so, dass früher die Hersteller als mächtiger angesehen wurden als die Handelsunternehmen, weil eben die Handelsunternehmen oftmals kleinere, einzelne Eigentümer geführte mittelständische Unternehmen waren und dann der Hersteller im Verhältnis dann doch eher größer. Durch diese Oligopolisierung auf der Nachfrageseite, also das heißt, dass immer mehr Einkaufskooperationen gegründet worden sind und dann die Einkaufskooperationen zusammengekommen sind, was dazu führte, dass sich eben diese Nachfragemacht gebündelt hat, hat sich das Kräfteverhältnis deutlich verschoben. Das wurde, war und blieb von den Kartellbehörden in Deutschland insbesondere und in der EU-Kommission lange Zeit unberücksichtigt bei ihren Entscheidungen, weil die immer gesagt haben, wenn sich die Einkäufer die Händler zusammenschließen und gute Preise aushandeln, dann werden die über kurz oder lang an die Verbraucher weitergegeben und dann nützt das den Verbrauchern. Jetzt haben wir aber die ungute Situation, dass auf der einen Seite die Nachfragemacht immer mehr steigt, auf der anderen Seite die großen Einkaufsformationen auch Eigenmarkensortimente haben und diese Eigenmarkensortimente eben qualitativ immer besser werden. Und man dann zu einem Verbraucher sagt, schau her, hier haben wir das Markenprodukt und hier haben wir das Eigenmarkenprodukt. Und qualitativ ist das Eigenmarkenprodukt nicht so viel schlechter, wie es günstiger ist. Gell? Deswegen, wenn du clever bist, dann kauf doch das Eigenmarkenprodukt und du brauchst gar nicht das Herstellermarkenprodukt zu kaufen. Merkt man auch zum Beispiel Möbelhandel oder ja auch im ganzen Bio-Lebensmittelbereich, da werden die Eigenmarken der Hersteller massiv, der Händler massiv inszeniert und vorangetrieben und die Herstellermarken dienen noch als Preisanker, spielen aber im Absatz eine immer weiter nachgelagerte Rolle.
Dienen als Preisanker. Ja.
Ja.
Und die konkrete, also dieser Paragraph 19a, was heißt das konkret für mich als Partner von großen Unternehmen wie zum Beispiel Amazon, wenn ich jetzt hier Lieferant bin? Worauf könnte ich da achten? In welche Richtung geht das? Und, oder vielleicht sogar vorgeschoben die Frage, was heißt das für Amazon jetzt so deklariert zu sein? Heißt das, dass sie jetzt proaktiv dafür Sorge tragen müssen, dass sie die Marktmacht nicht ausnutzen? Oder was heißt das genau?
Also klarstellen muss man, dass auch ein nachfragemächtiges Unternehmen natürlich seinen eigenen wirtschaftlichen Vorteil suchen darf. Gell? Also man kann sich das vorstellen wie beim Fußball, wenn jetzt der FC Bayern München im Pokal gegen Kreisligisten antreten müsste, gell? Dann heißt das nicht, dass der FC Bayern München nicht alle seine guten Spieler einsetzen darf, seine Strategie und Taktik durchsetzen darf und seine Überlegenheit, die er einfach als führender Verein in Deutschland hat, nicht ausnutzen dürfte, weil selbstverständlich darf der FC Bayern in diesem Beispiel auf Sieg spielen. Ja? Und selbstverständlich darf ein nachfragemächtiges Unternehmen seinen eigenen wirtschaftlichen Vorteil suchen. Das ist vollkommen klar. Aber es gibt eben Grenzen und diese Grenzen sind dann erreicht, jetzt mal als Faustformel, wenn ein kaufmännisch denkender Vertriebsleiter oder Geschäftsführer eines Markenherstellers bei einer Verhandlung auf Augenhöhe die Forderung des nachfragemächtigen Käufers nicht akzeptieren würde. Okay? So. Und wenn er es aber trotzdem tut, weil er zum Beispiel keine Ausweichmöglichkeiten oder weitere insoweit kartellrechtlich relevanten Gründe vorliegen, weil er es dann trotzdem tut, dann ist das ein sehr starkes Indiz für das Ausnutzen von Nachfragemacht. Und jetzt ist es aber dann auch hier wiederum die Gegenprobe notwendig, weil Hasenfüßigkeit auf Seiten des Vertriebsleiters, ja, ist zum Beispiel kein kartellrechtlich relevantes Argument, sondern es muss also tatsächlich schon eine gewisse Schwelle eben überschritten sein. Und ich beobachte eben im Umgang mit nachfragemächtigen Einkaufsgesellschaften, dass eben die Vertriebsentscheider oft schwach vorbereitet in solche Gespräche gehen, dass ihnen die relevanten Argumente und Argumentationen überhaupt nicht bewusst sind und dass sie dann eben sagen, oh, hoffentlich komme ich da einigermaßen ungerupft wieder raus. Und wenn dann ein paar Federn fehlen, dann sagen sie, ah ja, ging ja. Gell? Aber dass sie dann mal wirklich in den Infight gehen und argumentativ verhandeln, das findet sehr selten statt.
Ja, das nehme ich genauso wahr, dass da oft, gerade in der Verhandlung mit Amazon, sehe ich das, dass da der Vertrieb, der Amazon Key Account, das Amazon Key Account Management auf Herstellerseite eher als langer Vertriebsarm von Amazon oder Verhandlungspartner von Amazon in das Unternehmen wirkt und da umgarnt wird von dem Vendor Manager, der dann sagt, oh ja, ich kann auch nichts machen, du hier, wir können das leider nicht mehr anbieten, weil der Marktpreis es nicht hergibt und jetzt fliegt alles raus, das wollen wir doch beide nicht. Oh, und dann laufen wirklich viele zurück in ihr Unternehmen und tragen die Klage weiter. Und weil Amazon da so mächtig ist, wird dem auch oft stattgegeben. Und das kann man ein paar Jahre lang machen, immer mehr Marge abgeben, aber irgendwann ist halt Schluss. Und vor der Herausforderung stehen jetzt viele, viele, viele Markenhersteller, wenn sie da nicht in
Also,
der Vergangenheit ordentlich verhandelt haben.
das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst und auf den ich noch auch mal eingehen möchte. Also viele Vertriebsleute, sowohl Leitungsebenen als auch Außendienstmitarbeitende, werden noch nach Umsatz bonifiziert und nicht nach Deckungsbeitrag. Und aus Sicht eines Vertriebsmitarbeitenden ist es in der Situation dann aus seiner persönlichen Sicht besser für Umsatz zu sorgen als für Deckungsbeitrag. Und das ist zum Beispiel ein so ein Thema. Man kann natürlich über alles jammern und sagen, wie böse die Welt ist, aber jammern ist bekanntlich keine Strategie, gell? Sondern es geht eben darum, dass man herausfindet, wie sind die Spielregeln aktuell. Und wie muss man sich selber darauf einstellen? Gell? Das ist auch wieder wie im Fußball. Wenn halt einer mit einer old-fashioned Taktik und Strategie kommt und ein anderer eben eine bessere Kondition, bessere taktische Aufstellung und bessere Einzelleistungsfähigkeit der Spieler hat, dann ist er einfach besser aufgestellt und wird sich damit durchsetzen. Darf aber trotzdem nicht faulen, darf nicht rempeln und darf nicht abseits stehen und so weiter. Also das heißt, diese kartellrechtlichen Regeln in Anführungsstrichen gelten für diese Vertriebsmannschaften ja auch. Aber stell dir mal vor, Frank, der Ronaldo, gell, wäre der Weltfußballer geworden, wenn er nur hätte schubsen, rempeln und im Abseits stehen können? Wahrscheinlich nicht, sondern der hat für sich Wege gefunden, wie er innerhalb des legalen Rahmens eben Tore schießen kann. Und damit eben seine Mannschaft voranbringt. Und das ist genau der Punkt, dass die Vertriebsleiter und Geschäftsführer erkennen müssen, was ihr Unternehmen in der sich digitalisierenden Markenvertriebswelt immer zukunftsfähig und erfolgreich macht. Und das heißt nicht, dass ich weiß, wie man einen Online-Shop aufbaut, ja, sondern das heißt, wie man es schafft, die Dinge so zu vernetzen, dass online und stationär und Marktplätze und Monobrandstore jetzt mal in den Extremen, wie die eben so sinnvoll vereint und vernetzt werden können, dass das System insgesamt funktioniert und zukunftsfähig ist.
Ja, ich würde gern in diese in das Thema Infight noch mal tiefer reingehen. Wir sind aber jetzt zeitlich schon am Ende. Ich möchte vorschlagen, dass wir eine zweite Folge dazu aufnehmen zum Thema, was heißt das jetzt? Also was heißt, es gibt ja konkrete Beispiele. Wo ist denn so ein Punkt, was ist denn jetzt ein Foul und was ist fair gespielt? Und ich glaube, dass das für viele interessant ist, wenn sie dann den nachfragemächtigen Absatzpartnern dann begegnen. Was könnte denn ein Foul sein? Aber da würde ich gerne eigene Folge nochmal zu aufnehmen.
Sehr gerne.
Und dann würde ich dann hier die Folge abschließen. Sag bis hierhin dann danke, dass du da warst. Sehr, sehr spannender Flug, vor allem aus dieser hohen Flugperspektive, dann auch runter ins Detail. Das finde ich sehr spannend und nächstes Mal gehen wir noch mal weiter ins Detail runter, wie der Adler, der dann zupackt. Ja, und dann bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören. Und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das. Irgendwo wird eine Glocke sein und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich dir, deinem Unternehmen, viel Erfolg und dir maximale Wirksamkeit innerhalb von deinem Unternehmen. Bis zum nächsten Mal.